ziehe, ich mache alles neu. Das ist die Jahreslosung, ihr habt schon gehört, für dieses Jahr. Und Michael hat ja schon die anderen Jahreslosungen euch rumgeschickt in der App, könnt ihr gerne mal nachschauen. Interessant, das dritte Mal in Folge alles, diesmal alles neu. Letztes Jahr ging es darum, dass wir alles prüfen sollen und das Jahr vorher, wer weiß, wie da die Jahreslosung war, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Also dreimal in Folge alles, aber diesmal sind wir raus. Diesmal macht Gott alles, das haben wir auch schon gehört. Nicht wir müssen alles in Liebe tun oder alles prüfen. Jetzt können wir uns zurücklehnen, jetzt schauen wir zu, wie Gott alles neu macht. Ja, was löst das bei dir aus, diese Jahreslosung? Siehe, ich mache alles neu. Welche Gedanken oder welche Gefühle hast du dabei bei dieser Ansage? Das ist eine Ansage Gottes. Ich mache alles neu. Oder an was denkst du, wenn du diese Jahreslosung hörst? Hast du vielleicht ein Bild vor Augen? Alles neu. Und was bedeutet diese Jahreslosung für dich? Ich suche jedes Jahr im Internet nach Illustrationen zur Jahreslosung und in den letzten Jahren gab es wirklich einige sehr gelungene Illustrationen. Manche waren überraschend anders, das hat mich begeistert. Und was ich aber für dieses Jahr gefunden habe, das hat mich nicht sonderlich angesprochen, muss ich ehrlich sagen. Das waren so die üblichen Illustrationen, wie man sie halt kennt, von Karten und Kalendern. Zum Beispiel diese hier, diese abstrakte Illustration. Ja, man kann sich da hineindenken. Ich weiß nicht, ob das euch irgendwas sagt. Häufig fand ich sowas in der Art, alles neu, neue Triebe, neue Pflanzen, die aus irgendwas heraus wachsen und sprießen. Hier wird ein neuer Himmel und eine neue Erde angedeutet. Darum geht's ja letztlich, was Gott neu macht. Ja, man kann sich in diese abstrakten Bilder hineindenken und überlegen, was hat sich der Künstler da gedacht? Was entdecke ich hier? Es ist manchmal interessant, irgendwelche schöne Dinge zu entdecken, Details. Also mich sprechen sie nicht an, muss ich sagen. Das hier hat mich angesprochen. Das fand ich irgendwie cool. Weil das knüpft an diesen Gedanken an, dass wir einmal diese kaputte Erde verlassen. Die Erde geht kaputt, das merken wir ja. Und dann irgendwie dieser verlockende Gedanke, irgendwie mit dem Raumschiff in eine neue Welt zu fliegen. Gott schafft für uns eine neue, unverbrauchte Erde mit einem perfekten Klima. Und mit einer Rakete fliegen wir dann in dieses Neue hinein. Das ist doch ein schöner Gedanke. Das fand ich cool, diese Illustration hier. Und dann habe ich den Thomas Schmidt gebeten, dass er mir doch mal was macht als unser Grafiker in der Gemeinde. Er hat mir einige Vorschläge geschickt und ich fand diesen Vorschlag sehr ansprechend. Also das hat mich angesprochen, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Ein Ladebalken, wer sich jetzt fragt, was ist denn das eigentlich hier? Bei mir weckt dieses Bild so ein Ladebalken, so eine freudige, angespannte Erwartung. Wir kennen diese Ladebalken, wenn man aus dem Internet was runterlädt oder eine neue Software installiert oder ein Update wird installiert. Gespannt schaue ich mit freudiger Erwartung, wie dieser Balken so wächst und wann ist es endlich fertig, bei 100%, ja, jetzt ist das Lied da oder jetzt ist der Clip runtergeladen oder die Software ist neu installiert. Jetzt kann ich es hören, anschauen, jetzt kann ich es nutzen. Das ist für mich ein schönes Bild für etwas Neues, was kommt und was wächst. Und das ist für mich eigentlich die beste Interpretation der Jahreslosung. Und so möchte ich diese Jahreslosung verstehen. Das Neue kommt, es hat schon angefangen. Es kommt nicht erst irgendwann mal, sondern es hat schon angefangen und es geht immer weiter und es läuft darauf zu und irgendwann ist es da. Jahreslosungen müssen ja immer in ihrem Zusammenhang gesehen werden und verstanden werden, sonst kann man schnell falsch liegen und schief liegen. Und das gilt auch für diese Jahreslosung. Und in diesem Zusammenhang wird deutlich, dass alles nicht alles ist. Also es wird nicht alles neu, was wir unter alles uns vorstellen. Das heißt, die Jahreslosung sagt nicht, dass Gott alle unsere Umstände neu machen wird. Das kann er tun, aber das ist nicht die Intention der Jahreslosung. Gott kann Beziehungen erneuern, Gott kann Ehen erneuern, aber auch das ist nicht die Botschaft der Jahreslosung. Gott kann uns geistlich und körperlich erneuern, aber auch das ist nicht die Intention der Jahreslosung. Gott kann unsere Gemeinde erneuern. Und das hoffe ich auch, dass er das immer wieder tut, aber auch das ist nicht die Interpretation oder die Intention der Jahreslosung. Gott kann unser Land, Gott kann die Welt erneuern, aber darum geht es nicht in der Jahreslosung. Alles meint eben nicht alles, Denn es geht hier um ein qualitativ anderes Alles, um ein ganz anderes Alles. Die Jahreslosung steht im vorletzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 21, und ich lese mal die Verse 1 bis 8, das ist so dieser Zusammenhang. Das ist eine Texteinheit und man muss auch den Vers 8 dazu lesen. Ihr werdet es gleich merken, auch wenn es nicht schön klingt und wenn es ein bisschen weh tut, wir können den nicht rausfallen lassen. Es beginnt damit, Johannes sieht: Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr da. Mit Offenbarung 21 beginnt etwas total Neues. Der erste Himmel und die erste Erde, also das, was wir hier so sehen, das ist vergangen. Unsere gute alte Erde gibt's nicht mehr, ist nicht mehr da. Vor einiger Zeit habe ich aus dem Dachfenster meines Arbeitszimmers geschaut. Ich habe so ein Dacharbeitszimmer und das mache ich manchmal, wenn ich für unsere Nachbarschaft bete, dass ich das Dachfenster aufmache und rausschaue und dann wirklich so die Häuser im Blick nehme und für die Menschen dort bete. Und wie ich so dann über die Dächer von Kinzenbach schaue, kam mir auf einmal der Gedanke, das wird eines Tages alles weg sein, wenn Himmel und Erde vergangen sind. Da wird nichts mehr da sein. Das wird alles vergehen. Kinzenbach wird vergehen, Heuchelheim, sogar Atzbach und Gießen. Das schöne Gemeindehaus hier, das wird mal nicht mehr sein. Euer Haus, mein Haus in Franken, in das ich viel Geld investiert habe, es wird alles einmal weg sein. Diese Welt, wie wir sie kennen, an der wir hängen, die uns gefällt, wird eines Tages weg sein, wird nicht mehr da sein, alles weg. Und dann dachte ich an die Menschen, die in diesen Häusern leben, meine Nachbarn. Und ich dachte so, wenn ich denen nicht sage, dass das mal eines Tages alles weg sind, und dann werden sie in Gottes neue Welt nicht dabei sein. Weil das ist ja mein Wunsch, dass alle Menschen, die ich lieb habe, die ich kenne, dass sie mit dabei sind in dieser neuen Welt. Denn es heißt eben auch in diesem Text, wer nicht im Buch des Lebens steht, so werden wir es gleich lesen, der wird in den Feuersee geworfen. Und da müssen wir uns jetzt nicht so ein bildlich das vorstellen mit so einem Feuersee, sondern es ist eher ein Symbolbild. Es meint einfach einen Ort der Gottesferne. Und wer nicht im Buch des Lebens steht, der ist in dieser neuen Welt nicht dabei, die Gott machen wird. Leider verdränge ich das immer wieder und die Jahreslosung soll mich daran erinnern, wirklich auch dafür zu beten, dass doch die Menschen in meinem Umfeld, in meiner Nachbarschaft auch dabei sind, dass sie das hören. Gott wird eine neue Erde, einen neuen Himmel schaffen. Und alles, was vorher da war, das ist vergangen. Der erste Himmel, die erste Erde ist weg. Und das Meer heißt es hier. Das Meer ist nicht mehr da. Und das Meer, das meint jetzt nicht das Meer, die Ozeane, wie wir sie kennen, sondern das ist in Offenbarung 13 steigt das widergöttliche Tier aus dem Meer. Und das Meer ist ein Bild für die Brutstätte des Bösen, des Satanischen. Das ist das Meer. Und auch dieses Satanische wird es nicht mehr geben. Das ist die Aussage, die dahinter steckt. Diese Brutstätte des Bösen, des Satanischen gibt es nicht mehr. Offenbarung 20 beschreibt, wie der Teufel, sein Prophet und das Tier in diesen Feuersee geworfen werden. Dort werden sie für immer sein, für ewig. Und dann sah Johannes das Weltgericht. Auch das kommt vor der Jahreslosung. Alle Menschen, Lebende und Tote, kommen vor Gottes Thron. Dann heißt es werden Bücher geöffnet werden, in denen die Taten der Menschen stehen und sie werden nach ihren Taten gerichtet werden. Und dann wird das Buch des Lebens geöffnet und dann heißt es, wer nicht in diesem Buch des Lebens steht, der wird in diesen Feuersee, also in diese Gottesferne geworfen. Das ist dann der zweite Tod. Und damit ist dann das Alte abgeschlossen. Und dann beginnt das Neue. Und Johannes schreibt: Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereitet, wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Sieh her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz, denn was früher war, ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte: Siehe, ich mache alles neu. Und er fügte hinzu: Schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Dann sagt er zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich werde dem Durstigen Wasser geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Ich gebe es ihm umsonst. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, wird das alles als Erbe erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Anders geht es den Feiglingen und Treulosen, denen die Abscheu erregen und morden, Hurerei treiben, zaubern und Götzen dienen. All denen, die der Lüge verfallen sind, auf sie wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Das ist der zweite Tod. Mit dieser knappen Beschreibung wird erklärt, was dieses Neue eigentlich ist. Da müssen wir erstmal ins Griechische reinschauen. Im Griechischen, die Offenbarung wurde ja in Griechisch geschrieben, gibt es zwei Worte für neu. Einmal Neos, das ist dem Neu, was wir so kennen, sehr verwandt und meint das eben. Neos beschreibt den zeitlichen Aspekt, also das Gegensatz zum Alten. Da ist das Alte und dann kommt das Neue. Also im Sinne von neu, neues Modell, zum Beispiel der neue Golf, kennt man so. Ne? Da gibt es den alten Golf, das alte Modell und irgendwann kommt dann der neue Golf raus. Hier in der Offenbarung steht aber nicht Neos, sondern Kainos. Und Kainos meint ein anderes Neu. Kainos ist das Gegenteil von vergänglich oder wertlos. Also wertlos und dann Kainos neu. Kainos meint also ein qualitativ völlig anderes Neu. Der neue Golf, also im Sinne von Neos, dieser Neo-Golf ist immer noch ein Auto. Kainos dagegen wäre etwas völlig anderes. Im Vergleich zum Golf wäre das dann eben kein neuer Golf, sondern ein Hyperschallflugauto im Vergleich jetzt. Das wäre dann das qualitativ total andere Neue. Der Himmel und die neue Erde sind also kein neues Modell dieser alten Erde, sondern was qualitativ völlig Neues und völlig anderes. Eine total andere Welt mit völlig anderen Dimensionen, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Und die Jahreslosung meint mit alles neu eben ein total anderes Alles. Das heißt, diese gute alte Erde wird nicht erneuert werden. Sie wird vergehen. Und anstelle dieser alten Erde wird was völlig anderes Neues da sein. Wir können uns das nicht vorstellen. Und Johannes kann es nur andeuten, wie dieses qualitativ Neue aussehen wird. Das wesentlich Neue wird sein in Vers 3, dass Gott bei seinen Menschen lebt. Das ist das wesentlich andere, weil das gab es bisher so nicht in dieser Form. Es war ganz am Anfang so, im Paradies. Und dieser Zustand wird sozusagen wiederhergestellt sein. So wie es ganz am Anfang war, bevor Satan die Menschen verführt hat. Und weil es Satan nicht mehr gibt, werden die Menschen nicht mehr verführt. Die Menschen werden sich nicht mehr gegen Gott auflehnen, sondern Gott wird bei ihnen sein. Interessant ist hier ein kleines Detail, was bei manchen Übersetzungen so ein bisschen rausfällt oder nicht so exakt wiedergegeben wird. Er, Gott, wird bei ihnen wohnen, heißt es, und sie werden seine Völker sein. Plural steht da im Griechischen. Völker. Gott wird bei seinen Völkern wohnen. Das heißt, in Gottes neuer Welt wird es nicht dieses eine neue Gottesvolk geben aus Juden und Heiden, was wir so in der Bibel ja oft kennen, sondern die Kinder Gottes werden als Völker, als Nationen friedlich zusammenleben. Das heißt, die völkischen Unterschiede werden auch da noch bestehen sein, aber sie werden in Harmonie zusammenleben. Das heißt, Gottes Menschheit wird sehr vielfältig, sehr plural sein, wenn wir dort zusammen sein werden. Also nicht Gott bei den Deutschen oder Gott bei den Amerikanern oder Gott bei den Evangelikalen, sondern Gott bei den Völkern. Das Neue ist, Gott wohnt bei seinen Völkern, bei den Menschen. Das ist die Kernaussage, so wie es im Paradies ursprünglich war. Und dieser Zustand wird wiederhergestellt sein. Aber anstelle eines Gartens wird es eine Stadt geben. Das ist auch wieder eine Steigerung. Der Anfang war in einem Garten, das Paradies war Garten und der Mensch hatte den Auftrag, diesen Garten zu bebauen und zu pflegen. Und jetzt dagegen kommt eine Stadt, fertig, alles fertig, muss nichts mehr gepflegt werden, gebaut werden. Die Stadt ist da, das neue Jerusalem. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Im weiteren Text beschreibt Johannes dann, könnte man nachlesen, wie diese Stadt ausschaut mit Edelsteinen und Saphiren und allem Möglichen. Das ist der menschliche Versuch, diese gigantische, faszinierende neue Stadt zu beschreiben. Aber weil wir uns das Neue nicht so vorstellen können, beschreibt Johannes eher mit Fehlanzeigen, also was es nicht mehr gibt. Was fehlt? Er wird jede Träne abwischen von den Augen. Es gibt keine Tränen mehr. Es wird kein Tod, keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Keine Tränen gibt's mehr. Es gibt keinen Tod mehr. Es gibt nichts mehr, was uns belastet, was uns wehtut, was schmerzt. Kein Klagegeschrei mehr. Kein entsetzter Aufschrei, weil irgendwas Schreckliches passiert ist. Keine Angst, kein Jammern, keine Schmerzen, kein Leid. Und weil es das Böse nicht mehr gibt, wird es auch nichts mehr geben, was unsere Existenz zerstört. Es wird alles vollkommen heil sein. Unvorstellbar. Unvorstellbar anders und eben neu, qualitativ neu, ganz anders neu. Und der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich mache alles neu. Darum geht's in dieser Jahreslosung. Und sie lenkt den Blick in Gottes neue Welt, das, was einmal kommen wird. Sie lässt uns über diese Zeit hinausblicken in eine neue Zeit, in eine ganz andere Zeit. Und weil das so wichtig ist, sagt Gott zu Johannes, schreib das alles auf. Schreib das auf, diese Worte sind zuverlässig und wahr. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wozu muss ich das wissen? Wozu brauchen wir eigentlich die Jahreslosung? Für manche ist es in der Tat weit weg, muss ich auch sagen. Ja, Gott macht irgendwann alles neu, aber was hat das heute mit mir jetzt zu tun? Und da ist es gut, mal hinzuschauen, was ist eigentlich der Zweck der Offenbarung? Wozu ist das eigentlich geschrieben? Nicht um zu spekulieren, sondern die Offenbarung soll uns glücklich machen. Das ist die Intention der Offenbarung, so steht es ganz am Anfang. Glücklich ist, wer diese prophetischen Worte vorliest und glückselig sind die, die sie hören. Die Offenbarung will uns glücklich machen, soll uns glücklich machen. Die Jahreslosung soll uns glücklich machen. Der Ausblick, dass Gott alles neu macht, soll uns glücklich machen. Und das in schwierigen Zeiten. Und als die Offenbarung geschrieben wurde, lebten die Christen auch in einer sehr schwierigen Zeit. Sie wurden bedrängt wegen ihres Glaubens. Die Zukunftsaussichten waren sehr düster. Und so sollte dieser Blick der Offenbarung hinausschauen über die Zeit, über die Probleme ihrer Zeit hinaus. Dass sie wissen, das, was wir jetzt erleben, was jetzt auf uns zukommt, das ist nicht das Letzte, das ist nicht das Ende. Da kommt noch was dahinter. Wir müssen jetzt da durch, aber danach kommt was Neues. Und der, der auf dem Thron sitzt, der regiert, der hat alles im Griff, es läuft alles nach Plan. Und diese Perspektive soll glücklich machen. Und ein zweiter Aspekt der Offenbarung ist, dass wir daran festhalten, an diesen Worten, dass wir standhaft bleiben. Das ist auch ein wichtiger Aspekt der Offenbarung. Ich erinnere an die Predigt von Daniel Klimt am 21. Dezember. Da hat er in einem Schnelldurchlauf, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, Bibelstellen im Gang durch die Offenbarung gemacht und aufgezeigt, wie oft dieses standhaft und bleibt und fest, wie das da oft drin steht. In dem Schnelldurchlauf wurde deutlich, worum es geht. Dass wir standhaft bleiben und dass wir festhalten an Christus. Und darum geht es eben am Ende dieses Textabschnitts. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, wird alles als Erbe erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Und dann kommt eben auch das andere, der andere Ausgang. Anders geht es den Feiglingen und Treulosen, denen, die Abscheu erregen und morden, Hurerei treiben, zaubern und Götzen dienen, all denen, die der Lüge verfallen sind. Auf sie wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Das ist der zweite Tod. Die Offenbarung und die Jahreslosung fordert uns also auf, dran zu bleiben. Und sie fordert auf zur Entscheidung. Auch darum geht's. Es ist eine Entscheidung. Wohin will ich gehören? Zu wem gehöre ich? Es geht um eine Grundsatzentscheidung. Will ich in diesem Buch des Lebens stehen? Will ich mit Gott in seiner neuen Welt leben? Will ich dabei sein in dieser neuen Welt, in diesem neuen? Oder entscheide ich mich dagegen für den zweiten Tod? Es geht also wirklich um Leben und Tod. Und deswegen ist dieser Vers 8 auch so wichtig. Und den darf man nicht weglassen. Es ist eine Grundsatzentscheidung. Wo will ich eigentlich hingehören? Wo will ich dazugehören? Es geht aber auch um regelmäßige kleine Entscheidungen. Und auch da kann uns die Jahreslosung helfen. Was kann diese Aussicht, siehe, ich mache alles neu, jetzt konkret für uns hier im Jetzt bedeuten? Ganz konkret. Stell dir vor, du hast ein neues Smartphone bestellt. Das alte läuft nicht mehr richtig, Online-Banking geht nicht mehr, gibt's ja, ne, wenn irgendwann mal keine Updates mehr drauf sind, dann funktionieren manche Apps nicht mehr. Du hast ein neues bestellt, es ist noch nicht da, was machst du jetzt mit dem alten, wenn du auf das neue Smartphone wartest? Installierst du nochmal neue Apps, suchst du nach den Fehlern, probierst du in Einstellungen rum, na, vielleicht geht's ja doch, vielleicht kann ich es ja doch noch irgendwie hinkriegen. Oder stell dir vor, du hast ein neues Auto bestellt. Das neueste Modell im Vergleich zu deinem alten, es ist ein Quantensprung, weil liegen vielleicht 10 Jahre dazwischen. Wirst du noch in das alte Auto neue Stoßdämpfer einbauen lassen? Du wirst doch nur noch das Nötigste investieren, damit das alte Auto so einigermaßen verkehrstüchtig ist. Oder gehen wir nochmal eine Stufe weiter im Gedanken. Du baust dir ein neues Haus oder lässt dein Haus bauen. Das Haus ist bald fertig. Du siehst, wie es entsteht, wie es wächst. Wirst du jetzt in die alte Wohnung nochmal neue Böden reinmachen oder vielleicht nochmal neu tapezieren oder eine neue Küche einbauen in das alte Haus? Natürlich wirst du die bisherige Wohnung nicht verkommen lassen. Du wirst sie nicht mutwillig kaputt schlagen, weil du musst ja noch drin wohnen. Du wirst sie einigermaßen erhalten, aber du wirst nicht mehr viel in das alte investieren. Das heißt, der Blick auf das neue Smartphone, auf das neue Auto oder auf das neue Haus wird deinen Umgang mit dem Alten verändern. Du wirst anders mit dem Alten umgehen, weil du weißt, da kommt was ganz Neues, was viel Besseres. Du wirst deine Prioritäten anders setzen. Und das fordert immer wieder eine Entscheidung. Auf was will ich mich jetzt ausrichten? In was investiere ich jetzt? Investiere ich in das Alte oder schaue ich schon auf das Neue, was kommt? Über was rege ich mich auf? Lasse ich mich vom Klappern des alten Autos nerven oder freue ich mich beim Klappern auf das Neue? Eines Tages wird es nicht mehr klappern. Man kann so oder so damit umgehen. Was bestimmt mein Denken? Von was lasse ich mir Angst machen? Darum geht es bei dieser Jahreslosung. So verstehe ich die Jahreslosung, dass ich auf das Neue schaue und mich nicht vom Alten runterziehen lasse, vom Alten nicht einschüchtern lassen und vom Alten nicht nerven lasse. Paulus schreibt so an die Kolosser, Kapitel 3, richtet euch nach oben aus. Dort sitzt Christus zur rechten Seite Gottes. Wendet euch dem zu, was droben ist, sagt Paulus, und nicht dem, was auf der Erde ist. Und so will uns die Jahreslosung ein Jahr lang helfen, unseren Blick nach oben auf das Neue auszurichten. Und diese Entscheidung auf das Neue, die treffen wir nicht nur im Anfang Januar, sondern wir müssen sie immer wieder treffen. Jeden Tag neu diese Entscheidung. Gerade wenn Dinge auf uns einwirken, die uns belasten, die uns Angst machen, wenn wir die Nachrichten lesen, wenn wir uns über was aufregen oder ärgern, die uns vom Wesentlichen ablenken wollen. So wie man beim Klappern des alten Autos an das Neue denken kann, so kann man beim Klappern dieser Welt, beim Krach und Unruhe dieser Welt an die neue Welt denken. Ein letzter Gedanke, schon mal als Überleitung auch dann gleich zum Abendmahl. Und dieser Balken macht es ja auch deutlich, das Neue hat schon angefangen. Wir sind schon im Begriff, in dieses Neue hineinzukommen oder wir sind schon im Neuen drin. Denn dieses Neue in der Bibel, dieses qualitativ Neue in der Bibel, das zieht sich durch die ganze Bibel schon durch. Die Propheten sprechen von einem neuen Bund und sie meinen eben einen qualitativ neuen, besseren Bund. Beim Abendmahl setzt Jesus diesen neuen Bund ein und sagt, dieser Kelch steht für den neuen Bund, den Gott mit euch Menschen schließt, durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Und wer an Jesus glaubt, wer in diesen Bund eintritt, und beim Abendmahl können wir diesen Bund für uns ganz persönlich nochmal annehmen und sagen, ja, ich will zu diesem neuen Bund gehören. Wer in diesen neuen Bund eintritt, der wird eine neue Schöpfung, sagt es Paulus. Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das ist wieder dieses Kainos Neu, dieses qualitativ Neue. Das Alte ist vergangen, Neues ist entstanden, schreibt Paulus an die Korinther. Und Jesus hat uns ein neues Gebot gegeben, auch hier wieder ein qualitativ neues Gebot, ein besseres Gebot. Ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, eine völlig andere Qualität, völlig anderes Gebot, lieben, statt irgendwelche Dinge zu befolgen. Genauso wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben. Ein ganz anderer Umgang, den erwartet Jesus von uns. Das heißt, mit der Auferstehung von Jesus hat was Neues angefangen. Und wer Jesus in dieses Leben, in sein Leben aufnimmt, der gehört schon zu diesem qualitativ anderen Neuen. Er gehört schon zu dieser neuen Welt, die der Vater im Himmel für seine Kinder bereithält. Und dieses Neue soll eben jetzt schon unser Denken beeinflussen. Und nicht so denken, naja, irgendwann mal wird es neu werden, sondern wir sind schon dabei, neu zu werden. Und so verstehe ich die Jahreslosung als Erinnerung an das Neue. Und sie erinnert mich, immer wieder eine Entscheidung zu treffen. Wohin will ich gehören? Über was will ich mich aufregen? Will ich mich am Alten aufregen oder will ich das Neue gespannt erwarten? Es gibt ein sehr schönes Lied, das wir jetzt zusammen singen werden. Und ich lade euch ein, das auch als Bekenntnis mitzusingen. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Da kommt das sehr schön zum Ausdruck. Und ich lade euch ein, dieses Lied als Bekenntnis mitzusingen.